Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon einen schönen guten Abend. Die Zahlen schwanken, je nach Quelle, doch ungefähr 430.000 Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus Afghanistan leben derzeit bei uns in Deutschland. Die meisten von ihnen kamen als Flüchtlinge, rund 250.000 sind inzwischen anerkannt. Die große Mehrheit der Frauen, Kinder und Männer versucht sich zu integrieren, die Sprache zu lernen, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Doch es gibt auch afghanische Kriminelle und islamistische Gefährder. Heute, am frühen Morgen, startete von Leipzig aus eine Maschine in Richtung Kabul. An Bord waren 28 verurteilte afghanische Straftäter. Nach offiziellen Angaben ein lange geplanter Rückführungsflug. Auf politischer Ebene indes geht die Debatte um die Asyl- und Migrationspolitik weiter. Heute eine Sondersitzung des Bundestag-Innenausschusses. Aus Berlin an Katrin Büsker.
Sexualstraftaten, schwere Körperverletzungen, Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetze, dieser und anderer schwerer Straftaten hatten sich die 28 Männer strafbar gemacht, die heute nach Afghanistan abgeschoben wurden. Es ist die erste Abschiebung in das Land seit der Machtübernahme der Taliban. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nach der Gewalttat von Mannheim angekündigt, solche Abschiebungen wieder möglich zu machen. Entsprechend zeigte er sich heute bei einem Wahlkampfauftritt in Sachsen zufrieden.
Und es ist ein klares Zeichen, dass Straftaten begeht. Kann nicht darauf rechnen, dass wir ihn nicht abgeschoben kriegen, sondern wir werden Wege suchen, das zu tun, wie man in diesem Fall sieht.
Kein einfacher Weg, denn direkte Gespräche mit dem herrschenden Taliban-Regime will die Bundesregierung nicht eingehen. Es brauchte Mittelsleute. Dass Katar dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte, wollte die Bundesregierung heute nicht bestätigen.
Ich bitte da auch um Verständnis. Wir müssen dort sehr sensible Gespräche führen. Deswegen werde ich auch nicht auf Details eingehen.
So SPD-Innenministerin Nancy Faeser. Der Abschiebeflug überlagert die Reaktionen auf das gestern von der Bundesregierung vorgestellte Sicherheitspaket. Neben neuen Waffenregeln und mehr Befugnissen für Sicherheitskräfte fokussiert die Regierung hier auf sogenannte Dublin-Flüchtlinge. Diesen sollen künftig die Sozialleistungen gestrichen werden, wenn ihre Ausreise in Aussicht steht, als Negativmotivation sozusagen. Grundsätzlich gilt, wer in Deutschland Asyl beantragt, hat meist andernorts europäischen Boden betreten. Hier müsste eigentlich Asyl beantragt werden. Doch dieses System funktioniert seit Jahren nicht. Flüchtlinge reisen weiter, Italien etwa verweigerte wiederholt die Rücknahme. Im Fall des Attentäters von Solingen hatte Bulgarien seine Rücknahme zugesichert, aber die Rückführung aus Deutschland scheiterte. Gestrichene Sozialleistungen sollen in solchen Fällen Druck aufbauen, das Land zu verlassen. Richtig so, findet FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle.
Ja, denn das Existenzminimum kann auch in einem anderen EU-Mitgliedsland sichergestellt werden, das für den Asylantrag dieses Menschen zuständig ist. Es geht ja beim Grundrecht auf Asyl nicht darum, sich einen Schutzort auszusuchen, sondern es geht darum, dass man auf der Flucht ist vor politischer Verfolgung und irgendwo auf der Welt Schutz bekommt.
Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hält diesen Vorstoß für rechtswidrig. Auch Teile der Grünen haben Bedenken. So erklärte die grüne Rechtspolitikerin Canan Bayram im Deutschlandfunk.
Das, was jetzt in der Ampel geeint wurde, geht meines Erachtens über die Schmerzgrenze der Grünen hinaus. Und meine Sorge ist, dass mit diesen Einigungen in der Tat Ankündigungen auf den Weg gebracht werden, aber die sind teilweise gar nicht umsetzbar rechtsstaatlich. Und teilweise helfen sie nicht wirklich.
Dass es gelingt, mit diesen Asylrechtsverschärfungen mehr Sicherheit in Deutschland zu schaffen, daran zweifelte auch linken Innenpolitikerin Clara Bünge am Rande der heutigen Sondersitzung des Innenausschusses. Die Maßnahmen seien
Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremisten. Keine dieser Maßnahmen wird dazu beitragen, dass solche Anschläge nicht doch noch mal stattfinden in Deutschland.
Ein Aspekt, der in der Diskussion bisher kaum berücksichtigt wird, wie der mutmaßliche Täter aus Solingen sich radikalisierte. Auf die Bedeutung dieser Radikalisierung wies auch Stefan Thome, Innenpolitiker der FDP, hin, der das Sicherheitspaket grundsätzlich begrüßte.
Die Fahndung nach Islamisten, das Verstehen, wie Menschen sich auch hier im Inland radikalisieren, durch Influencer, im Netz, in Moscheegemeinden, ist ein wichtiger Beitrag, um zu verhindern, dass solche Taten geschehen.
Der Union geht die Einigung der Bundesregierung nicht weit genug.
Uns fehlt die Begrenzung. Es sind kleine Trippelschritte, die die Ampel hier vorschlägt, obwohl wir einen riesen Sprung brauchen.
Erklärte CDU-Innenpolitiker Alexander Trom am Rande des Innenausschusses. Andrea Lindholz, CSU, erklärte, dass im Grunde alle Dublin-Flüchtlinge aus Deutschland ausgewiesen werden müssten, also de facto fast alle Flüchtlinge in Deutschland. Die Zahl der aus ihrer Sicht von den Kommunen leistbaren Asylverfahren.
Das wäre für mich zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich null.
Ein Bericht von Ann-Kathrin Büsker. Heute Abend in Solingen stilles Gedenken an die Opfer des Anschlages vor einer Woche. Eine Kerze im Fenster als Zeichen der Trauer und der Solidarität mit den Familien und Freunden. Auch im Düsseldorfer Landtag heute Trauer und Gedenken, allerdings auch eine politische Debatte über Verantwortung und Konsequenzen. Felicitas Böselager.
Meine Damen und Herren, der Terror von Solingen ist eine Zäsur. Entschlossenheit und Mut sind in dieser Stunde gefragt. Lassen Sie uns nun für einen Moment innehalten und der Opfer gedenken.
NRW-Landtagspräsident André Cooper, CDU, beginnt die Sondersitzung zum Anschlag von Solingen mit einer Schweigeminute für die Opfer. Was Cooper eine Zäsur nennt, bezeichnet CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst in seiner Rede als Wendepunkt.
Dieser Anschlag hat unser Land mitten ins Herz getroffen. Wir sind mit unseren Gedanken und unseren Gebeten bei den Verletzten und bei den Angehörigen der Getöteten. Sie alle sollen wissen, sie sind nicht allein. Ganz Nordrhein-Westfalen trauert mit ihnen.
Als Konsequenz verspricht Wüst, Versäumnisse aufzuarbeiten und Strukturen zu verbessern. Verweist dann nach Berlin und fordert mehr Abschiebungen, auch nach Afghanistan.
Der Bund ist in eigener Verantwortung und in Europa gefordert, bei der Frage der irregulären Migration endlich zu wirksameren Lösungen zu kommen.
Oppositionsführer Jochen Ott von der SPD kritisiert, je schlechter es in Nordrhein-Westfalen laufe, desto eher verweise der Ministerpräsident auf den Bund. Dabei müsse auch sein Kabinett nach dem Anschlag von Solingen Fragen beantworten.
Wieso weiß das Innenministerium nicht, was in den Flüchtlingseinrichtungen vor sich geht? Wieso gibt es nicht in jeder Flüchtlingseinrichtung des Landes ein Präventionsprogramm, um eine Radikalisierung frühzeitig zu erkennen?
Mehr noch als CDU-Innenminister Herbert Reul steht Grünen-Integrationsministerin Josephine Paul in der Kritik. Die Opposition wirft ihr vor, in den Tagen nach dem Anschlag abgetaucht zu sein. Sie war erst 4 Tage später vor die Presse getreten. Vor allem aber müsse sie erklären, weshalb es nicht gelungen sei, den mutmaßlichen Täter schon im vergangenen Jahr nach Bulgarien abzuschieben. SPDler Ott mutmaßt, dass sie sich in ihrer bisherigen Amtszeit nicht um das Thema Rückführung gekümmert habe.
Wir mussten jetzt beim WDR lesen, dass sie sogar noch am Dienstag nach der Tat per E-Mail beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nachfragen ließen, wie das mit dem Dublin-Verfahren denn genau ginge. Herrscht bei Ihnen da völlige Ahnungslosigkeit?
Ott fordert zudem einen Sonderermittler zur schnellen Aufarbeitung des Anschlags von Solingen und einen neuen Zuschnitt der NRW-Ministerien. Die Abteilung Flucht müsse aus dem Familienministerium von Josephine Paul wieder im Innenministerium angesiedelt werden. Jedenfalls aber müsse die Integration von der Rückführung getrennt werden, so der SPD-Politiker. Paul antwortet auf den Vorwurf, abgetaucht gewesen zu sein, dass sie am Wochenende für eine Gedenkveranstaltung in Frankreich gewesen sei, ihren Besuch aber am Samstag abgebrochen habe. Und weil der Bürgermeister von Solingen um Ruhe für seine Stadt gebeten habe, habe sie sich entschlossen, diesen Wunsch zu respektieren und sei nicht in die Stadt gefahren. Auf die Frage nach der Verantwortung ihrer Behörden antwortet sie:
Wir werden weiter im vorliegenden Fall alle Steine umdrehen, um auch in unserer Landesverantwortlichkeit die Systeme weiter besser aufzustellen. Durch derartige Fälle wird deutlich, dass dieses Dublin-System, an dem so viele unterschiedliche Stellen beteiligt sind, ein mangelhaftes System ist.
Der Anschlag in Solingen wird das NRW-Landesparlament weiter beschäftigen. Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und Grünen wollen einen Untersuchungsausschuss einsetzen.
Aus Düsseldorf, Felicitas Böselager. Die meisten von uns werden jetzt zum Beginn des neuen Monats wieder ihre Gehaltsabrechnung im Postfach haben. Und einer der größten Posten, die das schöne Bruttogehalt schrumpfen lassen, ist der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. 14,6% der Einkünfte, je zur Hälfte getragen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, plus Zusatzbeitrag plus Pflegeversicherung. Schon jetzt ein Brocken. Und im kommenden Jahr wird er wohl noch dicker. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Fest steht schon länger, dass weitere Erhöhungen anstehen und das sowohl in der Kranken- wie auch in der Pflegeversicherung. Zu der Entwicklung bei den Krankenkassen sagte ein Sprecher des Gesundheitsministers heute,
dass durch die Krankenhausreform die Zusatzbeiträge steigen, hat der Bundesgesundheitsminister in den vergangenen Wochen und Monaten schon mehrfach gesagt. Wir sorgen damit dafür, dass die Tarifsteigerung für alle Berufsgruppen rückwirkend bereits 2024 ausgeglichen wird. Und mittelfristig wird es mit der Krankenhausreform zusätzliche Zuschläge und für den Umbau der Strukturen einen Transformationsfonds geben.
Das ist auch ein Hinweis darauf, dass der Gesundheitsminister wegen der nicht vorhandenen Spielräume im Bundeshaushalt die Finanzierung der Krankenhausreform auf die Krankenkassen und damit die Beitragszahler abwälzen will, was aber schon lange ein gern genutztes Mittel der Politik ist, um den Bundeshaushalt nicht zu strapazieren. Für die Versicherten heißt es nach dem derzeitigen Stand, dass sie für die Kranken- und Pflegeversicherung ab dem kommenden Jahr wohl mit einer Steigerung um einen ganzen Prozentpunkt rechnen müssen. Die gesetzlichen Krankenkassen sehen sich vor diesem Hintergrund einmal mehr als Ausputzer für nicht genügend durchdachte Reformkonzepte. Sie hatten in den zurückliegenden Jahren zwar erhebliche finanzielle Rücklagen aufgebaut, aber die sind in den Corona-Jahren und danach aufgebraucht worden, sodass weitere Reformprojekte, aber auch die höheren Tarifabschlüsse der jüngsten Vergangenheit nur über steigende Beiträge zu finanzieren sind. Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, erklärte dazu:
Zum Jahreswechsel erwarten wir erneut einen drastischen Beitragssatzanstieg. Und dafür haben wir kein Verständnis. Wer will, dass die gesetzliche Krankenversicherung, die immerhin 90% der Bevölkerung versichert und versorgt, das auch in Zukunft verlässlich machen kann, der darf doch die ökonomischen Notwendigkeiten und die finanziellen Möglichkeiten von Versicherten und von Arbeitgebern nicht völlig aus dem Blick verlieren.
Bei den gesetzlichen Kassen gibt es deshalb einen gewissen Unmut über den Verschiebebahnhof zu Lasten der Versicherten, der ja auch die Arbeitskosten in Deutschland erhöht, worüber sich auch die Arbeitgeberverbände beklagen.
Für den Deutschlandfunk Volker Findhammer. Noch ist die Ukraine nur ein Kandidat für den Beitritt zur Europäischen Union. Noch laufen seit dem Sommer die Beitrittsverhandlungen und dürften sich wohl noch über viele Jahre hinziehen. Doch schon jetzt sind die ukrainischen Minister Stammgäste bei vielen Treffen in Brüssel. Auch heute bei den EU-Verteidigungsministern ist der Kollege aus Kiew zugeschaltet. Aus Brüssel dazu Klaus Remme.
Die Zukunft der Ausbildung ukrainischer Soldaten durch westliche Partnerländer, das war ein Schwerpunktthema der Verteidigungsminister. Im November muss das Mandat der laufenden Mission verlängert werden.
This is the most successful training mission ever done by the European Union.
Es sei die bisher erfolgreichste Ausbildungsmission der EU, so Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte. Die Soldaten werden vor allem in Deutschland und Polen ausgebildet. Das ursprüngliche Ziel, 60.000 bis Jahresende, soll auf 75.000 hochgesetzt werden. Die Frage, ob man nicht auch in der Ukraine selbst ausbilden kann, ist umstritten. Es sind vor allem politische Gründe, sagte Borrell mit Blick auf diejenigen, die skeptisch sind, die befürchten, damit Kriegsteilnehmer zu werden und die auf das Gefährdungspotenzial für Ausbildungszentren vor Ort verweisen, sowohl für die Ausbilder wie auch für die Soldaten. Es gibt Risiken, konzedierte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur, aber wenn es um kleine Gruppen geht, Entminungsaufgaben ausgebildet werden, dann sei das kein Problem. Man müsse den richtigen Mix finden. Vor allem müsste man einen Konsens finden. Den gibt es nicht und deshalb einigte man sich heute folgendermaßen.
We decided that the training will be as close as possible to Ukraine, but not in Ukrainian territory.
So nah wie möglich an der Ukraine, aber nicht in der Ukraine. Dort soll aber ein Koordinationszentrum entstehen, um die Absprachen mit den Ukrainern, aber auch anderen multinationalen Organisationen zu erleichtern. Was heißt das konkret?
It's not very big. I don't know. 3, 4, 5 people, maybe 6. Military or civilian? Well, I suppose it will be mostly military.
Das wird sehr klein. 3, 4, 5, vielleicht 6 Leute. Vermutlich Militärs. Es soll ja um die Ausbildung von Soldaten gehen, erklärte Borrell. Auch die Auflagen für den Einsatz von westlichen Waffen mit großer Reichweite wurden heute, wie gestern bei den Außenministern, kontrovers diskutiert.
You cannot go to the boxing ring with one hand fighting.
Es ist nicht möglich, im Boxring mit nur einer Hand zu kämpfen, wiederholte Hanno Pevkur aus Estland einen viel zitierten Vergleich. Seit Monaten wird die Ukraine von Stellungen im russischen Hinterland beschossen, darf diese aber nicht mit weitreichenden Waffen aus den USA, Frankreich oder Großbritannien angreifen. Es bleibt eine nationale Entscheidung, erklärte Borrell heute Nachmittag. Er selbst würde die Auflagen jederzeit aufheben. Aber es ist nicht meine Entscheidung, so Borrell. Nur eines sei klar. Zu glauben, man befinde sich nach einer Erlaubnis für den Einsatz der Waffen im Krieg mit Russland, sei schlicht lächerlich. Wir, so der EU-Außenbeauftragte, unterstützen die Ukraine in ihrer Verteidigung.
We are not in war against Moscow. I think it's ridiculous to say that. We are supporting Ukraine.
Ein Bericht von Klaus Remme. Der perfekt inszenierte Jubelparteitag der Demokraten ist Geschichte. Nun beginnt für Kamala Harris der mühevolle Alltag des Wahlkampfes. Dazu gehören in den USA Interviews in den großen Fernsehstationen, live und ohne Teleprompter, eine Herausforderung für jeden Interviewgast. Jeder noch so kleine Fehler wird vom politischen Gegner ausgenutzt, jeder Fauxpas bei TikTok und Co. millionenfach verbreitet. Doch nach Einschätzung unseres Korrespondenten Sebastian Hesse war es ein gelungener Auftritt von Kamala Harris bei CNN.
Democratic presidential nominee Kamala Harris and vice presidential nominee Tim Walz.
Hello.
Sie waren nur zu dritt in Kim's Cafe, einem Familienrestaurant in Savannah, Georgia. Und dennoch wirkte die Dreierrunde aus Kamala Harris, ihrem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft Tim Walz und der CNN-Moderatorin Dana Bash nicht einsam. Weil die Chemie irgendwie stimmte, konnte Bash der so beherrschten und kontrollierten Ex-Staatsanwältin durchaus persönliche Momente entlocken, etwa den, als sie von Joe Bidens Rückzug erfuhr.
We had just had pancakes and, you know, Auntie, can I have more bacon? Yes, I'll make you more bacon. And then we were sitting down to do a puzzle and the phone rang and it was Joe Biden.
Harris erzählt, wie sie eines Sonntags mit ihrer Familie zusammensaß, Pfannkuchen mit Bacon essend und ein Puzzle legend, als Biden anrief und sie über seinen Entschluss informierte.
I asked him, are you sure? And he said yes. And that's how I learned about it.
Er sei sich sicher, habe Biden bekräftigt. Ob Harris ihn jedoch gedrängt hat, zu ihren Gunsten zu verzichten, darüber war nichts zu erfahren. Immerhin, weil die Atmosphäre weitestgehend wohlwollend war, konnte Bash auch Heikles ansprechen, die Meinungswechsel, die das Trump-Lager Harris genussvoll um die Ohren haut, etwa beim Reizthema Fracking, besonders wichtig im Bergbau- und Wechselwählerstaat Pennsylvania, ohne den weder Harris noch Trump gewinnen können. Würde sie die umstrittene Gas- und Ölfördermethode immer noch verbieten, wie sie es einst aus Klimaschutzgründen angekündigt hatte?
No, and I made that clear on the debate stage in 2020, that I would not ban fracking.
Nein, sie habe schon 2020 im Wahlkampf ihre Pro-Fracking-Haltung betont und daran habe sich bis heute nichts geändert. So versuchte sich Harris aus einer der wenigen unangenehmen Passagen zu winden. Aber sie habe doch einen Umschwung gemacht, hakte die Moderatorin nach.
The most important and most significant aspect of my policy perspective and decisions is my values have not changed.
Entscheidend sei, dass sie stets verlässlich bei ihren Wertvorstellungen geblieben sei, konterte Harris. Überhaupt Verlässlichkeit auch Tim Walz, der über weite Strecken einfach zurückhaltend neben den beiden Frauen saß, ging es in der Selbstdarstellung vor allem darum, ein Kumpeltyp zu sein, der eine verständliche Sprache spricht und das Herz am rechten Fleck hat.
I think people know me, they know who I am, they know where my heart is.
Und weil Harris Walz als Tandem mit Bodenhaftung wahrgenommen werden wollen, bejahte die amtierende Vizepräsidentin auch die Frage danach, ob sie jemanden aus dem gegnerischen Lager, einen Republikaner, ins Kabinett holen würde.
Will you appoint a Republican to your cabinet? Yes, I would.
Und so sprach Kamala Harris über vieles, nur über einen so gut wie gar nicht, Donald Trump.
He suggested that you happened to turn black recently for political purposes.
Der habe ihr unlängst vorgeworfen, nur aus politischen Gründen zu behaupten, sie sei eine Schwarze. Harris winkte ab. Trumps sattsam bekanntes, ermüdendes Strategiepapier. Die nächste Frage, bitte.
Any same old tired playbook. Next question, please.
Aus Washington Sebastian Hesse. 1 Million Barrel Öl an Bord. Der Tanker Sir Union hat die vierfache Menge geladen im Vergleich zur Exxon Valdez, der Tanker, der 1989 eine der größten Umweltkatastrophen der Seegeschichte verursachte. Als Mitte der Woche die Nachricht vom Angriff der jemenitischen Houthi-Rebellen auf den Tanker bekannt wurde, stieg weltweit die Sorge vor einer ökologischen Apokalypse im Roten Meer. Mittlerweile scheint sich die Lage zu entspannen. Sabine Mattei.
Es ist ein Werbevideo des Terrorismus, das Houthi-nahe Medien jetzt veröffentlichten. Vermummte in Tarnanzügen, bewaffnet mit Sturmgewehren, entern die verlassene Sunion im Roten Meer. Die Aufnahmen zeigen massive Einschusslöcher an der Bordwand, dann werden offenbar Sprengsätze auf den Luken an Deck des griechischen Öltankers angebracht. Gleich darauf sind zeitgleich mindestens 6 Detonationen zu sehen, gefolgt von mehreren Bränden an Bord. Aus dem Off erschallt der vielstimmige Ruf: Sieg dem Islam, wir haben es vollbracht. Die Aufnahmen werfen Fragen auf, etwa diese: Wann wurden sie gefilmt? Gleich nach dem Angriff der Miliz auf den Tanker Anfang letzter Woche oder erst später? Und warum veröffentlicht die Gruppe das Video ausgerechnet jetzt? Gerade hatte ein Sprecher der Terrororganisation erklärt, die Houthis gestatteten das Abschleppen des havarierten Tankers. Bislang hatte die Miliz das mit der Androhung von Gewalt verhindert. Nun soll sie nach Angaben der iranischen UN-Vertretung in New York aus humanitären und ökologischen Gründen zugestimmt haben. Die Sunion hat 1 Million Barrel Rohöl geladen. Sollte es austreten, droht eine verheerende Ölpest im Roten Meer. Die EU-Mission Aspides erklärte allerdings am Mittwoch, noch sei kein Öl aus dem havarierten Schiff ausgetreten. Die Houthis gehören zur sogenannten Achse des Widerstands, die vom Iran angeführt wird. Sie kontrollieren weite Teile des Jemen und greifen seit Oktober immer wieder Handelsschiffe auf dem Roten Meer an. Angeblich aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen.
Wohl vorerst keine Ölkatastrophe im Roten Meer. Informationen von Sabina Mattei. Das Silicon Valley in Kalifornien im Süden der San Francisco Bay Area ist einer der wirtschaftlich bedeutendsten Standorte der IT-Industrie weltweit. Wer etwas werden will in der Hightech-Branche, muss hier forschen und arbeiten, auch weil bislang die Regeln und Beschränkungen deutlich geringer sind als bei uns im alten Europa. Doch beim Thema KI, beim Thema künstliche Intelligenz hat man nun auch im Golden State offenbar einige Bedenken. Aus Los Angeles, Nils Dumps.
I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong.
Wenn was mit dieser Technologie schief geht, dann richtig. Das hat Sam Altman letztes Jahr vor dem US-Kongress gesagt. Altman ist der Chef von OpenAI, die Firma, die ChatGPT entwickelt hat.
We think that regulatory intervention,
wir halten staatliche Regulierung für nötig, um Risiken zu minimieren. Bald könnte es soweit sein, zumindest in Kalifornien. Auf einheitliche Regeln fürs ganze Land konnte sich der Kongress in Washington noch nicht einigen, obwohl
it's a very high priority. Thank you, everybody.
Thank you. Das eine hohe Priorität habe, hat US-Senator Chuck Schumer gesagt. Das kalifornische KI-Gesetz könnte zum Vorbild werden.
Das Ziel.
So that we can reduce the risk.
Wir wollen das Risiko verringern, sagt Scott Wiener. Er vertritt San Francisco im Senat von Kalifornien und hat das Gesetz mitgeschrieben. Er meint Risiken, die durch KI verursacht werden könnten.
Shutting down the electric,
dass der Strom ausfällt, das Bankensystem angegriffen wird oder Biowaffen entwickelt werden. Wenn Whistleblower vor möglichen Gefahren durch künstliche Intelligenzen warnen, sollen sie durch das Gesetz besser geschützt werden. Ziel sei es nicht, die KI-Entwicklungen zu stoppen. KI-Systeme werden aber immer leistungsfähiger, deshalb wolle man die Kontrolle behalten, bevor was passiert. Wir haben das zum Beispiel bei Social-Media-Firmen gesehen, sagt Wiener. Die haben sich weiterentwickelt, wir haben einfach zugesehen und mussten dann hinterherrennen. Und machen das größtenteils auch heute noch.
Das Gesetz
würde ausschließlich sehr große Sprachmodelle betreffen, die mit riesigen Datenmengen gefüttert wurden. Groß bedeutet, die Entwicklung dieser Modelle muss mindestens 100 Millionen Dollar gekostet haben. Das neueste GPT-Modell von OpenAI zum Beispiel oder Gemini von Google. Diese Modelle müssten dann vor der Veröffentlichung verpflichtend getestet werden. Auch kalifornische Behörden hätten mehr Einfluss. Der Generalstaatsanwalt könnte KI-Firmen verklagen, wenn durch die Verwendung deren Modelle zum Beispiel Menschen zu Schaden kommen. Sollte eine KI außer Kontrolle geraten, muss die Firma in der Lage sein, sie schnell abzuschalten. Das Gesetz verlangt sozusagen eine Art Notausknopf. Sprachmodelle ermöglichen es KI-Bots wie ChatGPT sehr schnell menschenähnliche Texte zu schreiben. Sie können aber auch Bilder oder Computercode generieren. Nutzende müssen dafür einen Textbefehl, einen sogenannten Prompt, eintippen.
Die Reaktion.
Seit Monaten wird über das Gesetz diskutiert. Gegenwind gab es für Wiener auch aus der eigenen, aus der Demokratischen Partei. Entwickler und Firmen könnten Kalifornien verlassen, um ihre KIs in anderen Bundesstaaten zu entwickeln. Ähnlich argumentieren auch die KI-Firmen selbst. Google und Meta zum Beispiel, auch OpenAI. Wir erinnern uns, die Firma, deren Chef gesagt hat, wir halten staatliche Regulierung für nötig, um Risiken zu minimieren, kritisiert das Gesetz. Es gefährde die KI-Wettbewerbsfähigkeit der USA. Wenn Regulierung, dann für die ganzen USA, nicht für einzelne Bundesstaaten. Dem Sender Bloomberg hat Scott Wiener dazu gesagt, als wir in Kalifornien 2018 ein Datenschutzgesetz eingeführt haben, wollten auch alle den Staat verlassen. Das ist nicht passiert. Außerdem betreffe das Gesetz alle Firmen, die in Kalifornien Geschäfte machen. Es reiche also nicht, wenn die einfach ihren Hauptsitz innerhalb der USA verlegen. Sie müssten komplett auf Geschäfte mit den fast 40 Millionen Bewohnern Kaliforniens verzichten. Wiener bezweifelt, dass das passiert. Eine weitere Sorge der Tech-Konzerne betrifft sogenannte Open-Source-Modelle. Die können Entwickler weltweit und kostenlos nutzen, das lässt sich kaum kontrollieren. Firmen wie Meta fürchten, sie könnten für Anwendungen, die mit ihren Modellen entwickelt werden, haftbar gemacht werden.
Nils Dams. Und zum Schluss dieser Sendung der Blick über den Ärmelkanal. Dort gehörte über viele, viele Jahrzehnte das Pint auf der Theke, die Kippe im Mundwinkel, selbstverständlich zur Kneipenkultur. Doch wie in fast allen europäischen Ländern herrscht auch in Großbritannien mittlerweile ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie. Nun will Premier Starmer sogar noch einen Schritt weiter gehen und seinen Landsleuten das Rauchen an der frischen Luft verbieten. Ein Plan, der für gemischte Reaktionen sorgt. Aus London, Franziska Hoppen.
Labour-Premierminister Keir Starmer macht keinen Hehl daraus, warum er dem Rauchen in Großbritannien den Kampf ansagen will. Rund 80.000 Menschen sterben nach Angaben des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS jedes Jahr, weil sie rauchen. Die Folgen gelten als Todesursache Nummer eins auf der Insel.
That's a preventable death. It's a huge burden on the NHS. And of course it's a burden on the taxpayer.
Diese Todesfälle seien vermeidbar. Sie seien eine riesige Last für den NHS und für den Steuerzahler, so Starmer. Denn der britische Gesundheitsdienst wird durch Steuereinnahmen finanziert. Derzeit zahlen Briten so hohe Steuern wie seit den 1940ern nicht mehr, was bei vielen Haushalten zu Unmut führt. Und gleichzeitig ist der NHS so marode, dass er quasi general überholt werden muss. Das Geld sitzt also nicht gerade locker für Raucherbeine und Raucherlunge.
We want to move essentially to a society in which there is no smoking.
Sagt Jackie Smith, Bildungsstaatssekretärin der Labour-Partei, im Interview mit der BBC. Labour wolle sich dafür einsetzen, dass gar nicht mehr geraucht würde. Dem Moderator fielen daraufhin etliche Dinge ein, die ebenfalls gesundheitsschädigend seien. Übergewicht zum Beispiel.
There's obesity, Jackie Smith, and you know it well. So if that is the principle, will you ban crisps? Are you going to ban chocolate? Are you going to ban alcohol? Are you going to ban all the other things that kill us?
Ob Labour demnächst auch Chips verbieten wolle, Schokolade, Alkohol und all die anderen Dinge, die uns umbringen würden. Man denke über Werbeverbote nach, räumte Smith ein. Gesundheitsexperten begrüßen Labours Strenge beim Rauchen.
Due to the huge difference and the huge impact that smoking causes, smoking is being prioritized and that is right.
Sagt Leila McKay von der NHS Confederation, der Mitgliederorganisation des Gesundheitsdienstes. Rauchen habe einen riesigen Einfluss auf die Gesundheit, dass die Eindämmung in Labours Plänen priorisiert werde, sei richtig. Premierminister Keir Starmer hatte verkündet, prüfen zu wollen, ob das Rauchen in Biergärten von Pubs verboten werden könne. Nach Medienberichten geht es auch um Gärten von Restaurants, um Parks und zum Beispiel Sportplätze. Konkret ist das alles noch nicht, aber Pubbesitzer sind jetzt schon verärgert, so wie Simon Cotton, dem mehrere Pubs in York gehören.
I think it's another restriction on hospitality, trying to survive, going to impact our sales and it takes away the freedom of choice for people who want to do something outside.
Noch eine Auflage, sagt Cotton, für Pubs, die ohnehin im Überlebensmodus seien. Das werde den Verkauf von Alkohol beeinträchtigen und Menschen die Freiheit nehmen, die gerne draußen seien. Allein in diesem Jahr schloss zuletzt rund 80 Pubs pro Monat in England und Wales. Für viele Briten ist der Alkohol zu teuer. Die, die noch regelmäßig kommen, haben gemischte Reaktionen auf Starmers Pläne. Sagt dieser Pubbesucher einem Channel 4-Reporter. Könnten Sie nicht einfach mal entspannen? Bier und Zigarette, das sei wie Roastbeef mit Yorkshire Pudding, das gehöre einfach zusammen. Einen anderen Pubgänger nervt der Zigarettenrauch vom Nachbartisch.
And I have to say that I'm anti-smoking.
Er sei gegen das Rauchen. Nun diskutieren viele in Großbritannien, wie weit der Staat in die Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger eingreifen darf. Rund 6,4 Millionen Briten greifen regelmäßig zur Zigarette.
Aus London, Franziska Hoppen am Ende dieser Sendung. Das Team dankt wie immer fürs Zuhören und wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Mein Name ist Stefan Heinlein.